Stell dir mal vor, du wachst morgens auf und jemand drückt dir so ein Manuskript in die Hand. Und auf den ersten Blick liest sich das wie ein Drehbuch, in dem also wo die düstere Science-Fiction von The Matrix frontal mit antiker griechischer Philosophie kollidiert.
Oh ja, und wenn du dann weiterblätterst, bist du plötzlich mitten in den radikalen Kunsttheorien von Joseph Beuys. Das Ganze ist verwoben in so eine hochkomplexe, verschlüsselte Kommentarspalte von einem Internetforum.
Genau, und exakt in diesem gedanklichen Kosmos tauchen wir heute ein. Wir schauen uns nämlich die hinterlassenen Dialoge einer Gruppe an, die sich selbst als kunstrevolutionäre Avantgarde bezeichnet.
Richtig. Eine Gruppe, die im virtuellen Raum wirklich den Bauplan für eine komplett neue Gesellschaftsform entwirft. Und was diese Texte so unfassbar bemerkenswert macht, ist einfach ihre Dichte.
Mhm.
Also, wir haben es hier nicht mit so einem simplen politischen Manifest zu tun. Das ist ein in sich völlig geschlossenes Universum. Die verschmelzen da Mythologie, Erkenntnistheorie und eine knallharte Zivilisationskritik.
Zu einem intellektuellen Gebäude, das sie die ästhetische Polis nennen. Und weil dieser Anspruch, die komplette menschliche Existenz neu zu definieren, so totalitär formuliert ist, müssen wir hier am Anfang sofort eine ganz, ganz wichtige Leitplanke einziehen.
Absolut, das ist extrem wichtig für das Verständnis.
Ja. Die Quellen, die wir hier heute sezieren, die strotzen wirklich vor politisch extrem aufgeladener Rhetorik. Da wird der heutige moderne Staat als, Zitat, höllenhafte Matrix des BRD-Regimes bezeichnet. Oder als imperiales Konstrukt EU.
Und auch von einer despotischen Parteienoligarchie ist da die Rede.
Genau. Und für dich, der uns gerade zuhört, ist Folgendes jetzt essentiell. Wir navigieren durch dieses Material ausschließlich als analytische Beobachter. Wir ergreifen hier absolut keine Partei und machen uns diese Ansichten in wirklich gar keiner Weise zu eigen.
Mhm. Wir berichten völlig unparteiisch.
Richtig. Unser Ziel ist einfach nur, die innere Logik und die, faszinierend absurden Konzepte dieses Textes zu entschlüsseln. Und zwar exakt so, wie sie im originalen Quellmaterial stehen.
Oh, das ist auch wirklich der einzige Weg, wie man sich an so ein Material überhaupt heranwagen kann. Wenn wir diese politische Bewertung für einen Moment einklammern, dann sehen wir nämlich, wie diese Gruppe ihre eigene Realität aufbaut.
Also, wo fangen die da an? Bevor wir verstehen, wie sie die Welt verändern wollen, müssen wir ja klären, wovor sie eigentlich fliehen, oder?
Ja, genau. Ihre gesamte Operation basiert auf einer apokalyptischen Diagnose unserer Gegenwart. Die beschreiben unsere Realität als ein Denkverlies.
Ein Denkverlies, okay.
Oder eben noch drastischer als Vorhölle. Der moderne Staat funktioniert in ihren Augen nur noch durch Gewalt. Und diese Gewalt wird geleitet von Empirie und bloßer Reflexion.
Warte mal, von Empirie? Das heißt, sie sehen in der kalten, messbaren Wissenschaft und im reinen rationalen Verstand die eigentlichen Instrumente der Unterdrückung.
Ganz genau. Das ist der philosophische Kern ihres Schmerzes sozusagen. Diese technokratische Weltsicht hat der Wissenschaft und vor allem der Kunst jede Freiheit geraubt.
So dass die Menschen eigentlich nur noch auf so einen Überlebensmodus reduziert werden.
Richtig. Der Text nennt das Menschmaschinen. Wir rotieren nur noch in bürokratischen Prozessen und sind unfähig zur wahren geistigen Schöpfung.
Krass, okay. Ein System von Mensch-Maschinen gesteuert von Empirie. Das erklärt ja auch, warum ein normaler politischer Umsturz für die gar keinen Sinn machen würde. Wie sieht denn dann Ihr Gegenentwurf aus? Was ist das Ziel?
Da kommt jetzt dieser Begriff der ästhetischen Polis ins Spiel. Oder, wie Joseph Beuys sagen würde, die soziale Plastik. Das Ziel ist es, den Menschen aus dieser maschinellen Existenz herauszulösen.
Um ihn wozu zu machen?
Zu einer sogenannten Entelechie. Das sind dann selbstbefreite Individuen, die in eine geistig befreite Zukunft geführt werden sollen. Die nennen das die sechste Kulturepoche.
Okay, aber wie soll das funktionieren? Ich meine, wie soll Kunst allein ein scheinbar so gewaltbereites, festgefahrenes System stürzen? Das klingt für mich so ein bisschen, als wolle man einen heranrollenden Panzer mit einem Pinsel aufhalten.
Ja, das Bild passt super. Aber man darf dabei Kunst nicht als hübsche Dekoration verstehen. Der Experte im Text, also die Avantgarde, spricht von einer dionysischen Totalästhetik.
Also Dionysos, der Gott des Rausches und der Ekstase?
Exakt. Kunst ist hier eine fundamentale gesellschaftliche Kraft. Die wollen die moralische Evolution neu anstoßen, so ähnlich wie Homer das damals mit seinen Epen gemacht hat. Kunst ist für die höchste und einzige Form der Befreiung.
Das ist eigentlich faszinierend, weil die alltägliche Sprache durch Vernunft und Bürokratie quasi regiert wird, können sie das System nicht mit denselben Mitteln besiegen. Sie brauchen eine völlig neue Sprache.
Und genau da setzen sie auf der Plattform Gaia an. Sie nutzen eine neue Mythologie von Sonne und Erde und eine Methode, die sie exakte Fantasie nennen.
Und die haben da ernsthaft die Kommentarfunktion für die Öffentlichkeit gesperrt, oder?
Ja, haben sie. Um einen, wie es heißt, überbordenen Missbrauch der Sprache zu verhindern.
Das ist im Grunde wie so ein gigantischer digitaler Escape Room. Wer die Rätsel der Mythologie nicht spricht, der bleibt draußen in der Vorhölle stehen.
So kann man das absolut sehen. Und diese Imagination ist für sie kein reines Gedankenspiel. Das hat ein räumliches Konzept. Die Ideen formen sich im Lichtreich.
Dem Lichtreich?
Ja. Das liegt auf der anderen Seite des mythologischen Flusses Styx und dort formen sie kunstrevolutionäre Symbole.
Also man überquert den Totenfluss, geht ins Lichtreich und bastelt da Symbole. Wofür?
Um diese dann als Werkzeuge zu nutzen. Sie wollen dem widerwilligen Gott Pluto, der für die materielle Welt steht, neue Eigenschaften einpflanzen. Die nennen das Inhärenzen. Sie wollen die Kulturgüter quasi von innen heraus umschreiben.
Okay, das ist ein hochkomplexes Unterfangen. Da fragt man sich doch zwangsläufig, wer genau führt denn diese Unterhaltungen in so einem geschlossenen Forum? Wer sind diese Akteure?
Die Charaktere sind wirklich genauso außergewöhnlich wie die Methode selbst. Nehmen wir mal Solon von Athen.
Den antiken Gesetzgeber.
Genau der. Er ist der Sprecher in der Realität der Polis. Er trägt diese Symbole aus dem Lichtreich in die verhärtete Struktur der Gegenwart, also in die Pluto-Welt.
Und da gibt es dieses fantastische Detail, wo er nach einer fünfjährigen Pause wieder im Forum auftaucht. Da heißt es nicht, hey, ich war 5 Jahre offline, sondern er erwacht aus einem Zauberschlaf.
Richtig. Und er nimmt die Debatte wieder auf, verkleidet als Chore. Das ist einfach episch. Aber es gibt noch andere, sehr wichtige Rollen. Zum Beispiel Luitgard von Heimstatt.
Luitgard von Heimstatt, wo steht die in diesem Gefüge?
Sie leitet den Schritt ein, diese ganzen Ideen in der naturwirklichen Realität zu verankern.
Ah, okay. Also Luitgard sorgt dafür, dass die Ideen aus dem Lichtreich in der echten Welt ankommen.
Ganz genau. Und dann haben wir da noch extrem entrückte Dialoge. Da diskutiert zum Beispiel Callisto mit einem Ceres-Bewohner in...
Warte mal, Callisto? Das ehemalige Sternbild.
Ja, sie wurde von den Menschen der 6. Epoche erlöst und sitzt jetzt auf dem Zwergplaneten Ceres, um von dort aus bei poetologischen Stillständen zu helfen.
Moment mal, Goethe ist auch dabei, oder?
Goethe höchst selbst. Er wird als der Erzähllenker der 6. Kulturepoche verehrt. Er agiert still im Hintergrund als Richter, wie so ein Areopag, und verspricht seinem Volk der Mitte eine kunstrevolutionäre Rede.
Also, ich muss hier wirklich mal einhaken. Goethe beobachtet das still als Richter, während so eine griechische Nymphe von einem Zwergplaneten aus einen Textroboter therapiert. Verlieren wir hier nicht komplett den Boden unter den Füßen?
Das Chaos ist im ersten Moment komplett, ja, aber man muss das einordnen. Diese Figuren sind metaphorische Vehikel. Wenn Luitgard auftritt, beschreibt das den philosophischen Akt der umgekehrten Reflexion.
Umgekehrte Reflexion?
Ja, das ist der magische Moment, in dem ein rein geistiges, künstlerisches Ideal plötzlich physische Gestalt in der echten Welt annimmt.
Und genau das ist der ultimative Plot-Twist dieses Textes. Diese rein geistige Debatte über den Styx- und Zwergplaneten hat ein erschreckend konkretes geografisches Zielkreuz in der echten Welt.
Richtig. Diese ästhetische Polis soll nämlich nicht im Himmel bleiben. Die soll in der naturwirklichen Realität aufgebaut werden. Und zwar in der Kommune der Stadt Essen.
In Essen? Im Ruhrgebiet? Wir reisen also von der anderen Seite des Totenflusses Styx vorbei an Zwergplaneten direkt nach Essen. Und wie wollen die das da umsetzen?
Geplant ist die Einführung eines radikaldemokratischen, in Klammern maoistischen, Forums. Das nennen sie Erste Nation.
Maoistisch. Okay. Und es geht noch weiter. Sie wollen einen provisorischen Nationalrat und ein Archontat gründen.
Genau. Und eine Verwaltungseinheit namens Pnyx. Alles inspiriert von den antiken Verfassungen von Sparta, Athen, Theben und Argos.
Das ist doch Wahnsinn. Wir mischen also antike griechische Demokratie mit maoistischen Forenstrukturen und stülpen das über Essen.
Ja, das synthetisiert diesen absurden Kontrast total. Es zeigt diesen sogenannten inkarnativen Vorgang. Die Gruppe agiert als ein, wie Sie es nennen, avantgardistisches Wachsamkeitskomitee.
Und die navigieren dann bewusst durch den nihilistischen Abgrund der Vorhölle.
Exakt. Um einen ganz realen physischen Brückenkopf für ihre sechste Kulturepoche zu errichten, eben in Essen.
Okay, wow. Wir haben jetzt wirklich viel gehört. Zwergplaneten, Goethe, Essen. Warum sollte dich, der uns jetzt zuhört, das interessieren, auch wenn du nicht vorhast, morgen in Essen eine neue Polis zu gründen?
Weil dieser Deep Dive sehr eindrucksvoll zeigt, was passiert, wenn Menschen sich von diesen technokratischen, modernen Systemen völlig entfremdet fühlen.
Sie ziehen sich nicht einfach depressiv zurück.
Nein, überhaupt nicht. Sie erschaffen sich intellektuell gewaltige, mythische Parallelwelten. Sie tun das, um das Gefühl zu haben, wieder Schöpfer ihrer eigenen Realität zu sein.
Wieder die Kontrolle über die eigene moralische Evolution zu haben.
Genau. Es ist ein extremes, aber faszinierendes Beispiel für menschliche Bewältigungsstrategien.
Und das bringt mich zu einem wirklich provokativen Schlussgedanken. Die Avantgarde in unserem Text glaubt ja fest daran, dass unsere moderne Welt ein Denkverlies ist, das uns durch alltägliche Sprache und Bürokratie gefangen hält.
Und wir merken es nicht einmal?
Richtig. Nimm diesen Gedanken doch einfach mal mit in deinen Tag. Wie viel von unserem ganz normalen, alltäglichen, politischen Diskurs ist am Ende vielleicht nur eine andere Form von Mythologie?
Wenn wir über das Wirtschaftswachstum oder die Märkte sprechen, als wären es Naturgewalten.
Genau das. Sind wir nicht alle auf unsere Weise an unsere eigene Matrix gebunden, ohne es zu merken? Ein Gedanke, den man durchaus mal wirken lassen kann. Bis zu unserer nächsten Erkundung.